Liebe Gemeinde, bevor ich in den Sommerurlaub gehe, versuche ich immer, meinen Schreibtisch und mein E-Mail-Postfach leer zu räumen. Meistens gelingt mir das auch ganz gut, aber in diesem Jahr ist eine E-Mail liegen geblieben, die da schon länger war und seit Monaten auf meine Antwort wartete. Das war nichts Dringendes, nur so ein Austausch über ein kontroverses theologisches Thema mit einem Bekannten aus einer anderen Gemeinde. Dieser Austausch geht schon seit längerer Zeit hin und her. Und ich habe irgendwann mal eine Antwort angefangen und bin dabei ziemlich schroff geworden. Und das habe ich mir durchgelesen am nächsten Tag und dachte, nee, das kannst du nicht machen. So kannst du nicht antworten. Ich habe es dann nicht abgeschickt. Aber eine mildere Variante ist mir auch noch nicht gelungen. Es gibt so Themen, die mich triggern. Die hat jeder. Und dann können meine Worte eine Schärfe bekommen, die verletzend wirkt. Ich hoffe, hier sitzt niemand, der eine Wunde mit sich rumträgt, für die ich verantwortlich bin. Das Trägerthema ist übrigens dasselbe, das gerade in Regionalveranstaltungen unserer baptistischen Landesverbände diskutiert wird. Wie können wir den Kreuzestod Jesu verstehen? Wir hatten hier im Juli auch einen ganz gut besuchten Abend dazu. Warum triggert mich das? Ich verstehe das selber nicht so genau. Es hat wahrscheinlich mit meiner eigenen Glaubensbiografie zu tun. Ich habe mich im Studium erst von einem selbstgewissen Bibelfundamentalisten gewandelt zu einem alles hinterfragenden Religionskritiker und von dort dann weiter zu einem liebe lernenden Jesus-Schüler, der sich tastend und hörend auf schwankendem Terrain vorwärts bewegt. In manchen Antworten auf die Kreuzesfrage erkenne ich mich selber wieder in früheren Lebensphasen. Und ich erinnere mich zugleich, wie diese Antworten mich nicht getragen haben in den Krisen meines Glaubensweges. Und das macht mich wütend auf die, die dieselben Antworten als die alles entscheidende Grundlage des christlichen Glaubens deklarieren, ohne die man sich nicht einmal Christ nennen darf. Aber das ist mein ganz persönliches Ding. Ich will damit nicht sagen, wie man das verstehen muss. Das ist eine Sache, die jeder für sich selber klären muss. Die alles entscheidende Grundlage des christlichen Glaubens, darüber will ich heute sprechen. Und es wird niemanden überraschen, wenn ich verrate, dass diese Grundlage nicht eine bestimmte Art von Kreuzestheologie ist, sondern die Liebe. Davon haben wir jetzt oft genug gesungen, als dass das schon nicht tief in uns hineingesunken wäre. Liebe, damit ist nicht die erotische oder die romantische oder die freundschaftliche Liebe gemeint, sondern Agape, die göttliche Liebe. Die Liebe, die im Wohl des Geliebten ihre Erfüllung findet. Mit einer Infusion dieser Liebe geraten unsere E-Mails weniger schroff und unsere Diskussionen weniger rechthaberisch. Aber nicht immer ist die Infusionslösung zur Hand und nicht immer ist unser Zugang frei. Ihr merkt schon, ich war im OP letzte Woche, da hat man mir hier so einen Zugang gelegt, um mich bei Bedarf ins Reich der Träume zu stupsen. Wir sind bei der selbstlosen Liebe als Grundlage unseres Glaubens. Dazu hat uns der erste Johannesbrief heute einiges zu sagen. Ich lese aus Kapitel 4, die Verse 7 bis 12. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist unter uns zur Vollendung gekommen. Ihr Lieben, jetzt lasst uns doch mal lieben. Klingt schon ein wenig absurd, oder? Als könnte man sich verabreden, einander ab sofort mehr zu lieben. Ist das denn etwa eine Willensentscheidung? Es ist jedenfalls mehr eine Willensentscheidung als eine Gefühlsregung. Die Popkultur, die allgegenwärtig ist und in der wir leben, mit der wir leben, die lehrt uns ja, dass es bei der Liebe um Gefühle geht. Wer wollte das auch leugnen? Literatur und Dichtung verarbeiten diese Tatsache schon seit der Antike und sie ist das große Thema der Musik seit dem Minnesang des Mittelalters. Die Filmindustrie setzt auf große Gefühle, immer schon, und das können die Amerikaner besonders gut. Wir alle hätten wahrscheinlich mehr, gerne mehr davon, von dieser romantischen, erotischen Liebe. Aber Agape, die selbstlose, göttliche Liebe, ist keine Gefühlsregung. Sie hat nicht einmal mit Sympathie zu tun. Wenn zwei Menschen kirchlich heiraten, dann werden sie in der Regel nicht nach ihren Gefühlen füreinander gefragt. Die Frage lautet, willst du deine Frau, deinen Mann lieben und ehren? Willst du? In guten und in schlechten Zeiten. Agape ist tatsächlich mehr eine Sache des Willens als des Gefühls. Wir haben gehört, wir haben es eigentlich nicht gehört, aber das ergänzt sich noch. Jesus antwortet mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter eigentlich in der Bibelversion auf die Frage, wer ist mein Nächster und wo sind die Grenzen meiner Nächstenliebe? Irgendwie ist das da ausgefallen, aber es ist aus einer Kindergeschichte wahrscheinlich. Es geht da um Liebe. Und der Samariter entscheidet sich zu helfen, weil jemand da ist, dem geholfen werden muss. Kein Wort von Liebe oder Sympathie für den Überfallenen. Er fühlt Mitleid mit ihm in seiner hilflosen Lage. Mitleid, ja, so könnte er auch da liegen. Vielleicht haben die anderen das auch gefühlt, aber beiseite gedrückt, der Priester und der Levit. Um dieses Gefühl geht es nicht, sondern es geht um den Impuls, den Gottes Liebe in ihm dann auslöst, dass er stehen bleibt und dass er anfängt zu handeln. Das macht die Liebe Gottes in ihm. Und damit bringt er sich selber in Gefahr. Damit verlangsamt er seine Reise. Damit ist er gezwungen, Geld auszugeben, das nicht eingeplant war. Agape ist ein Willensakt, den Gott in ihm auslöst und auch in uns. Und deshalb kann Johannes tatsächlich dazu auffordern, zu lieben. Um uns daran zu erinnern, schaut mal Leute, in euch wohnt derselbe Gott, der gibt dieselben Impulse, auch heute. Er hat euch in der Vergangenheit solche Impulse gegeben. Ihr erzählt so gerne davon hier im Gottesdienst. Wie wäre es, wenn wir es zulassen würden, dass er uns in Zukunft mehr davon gibt und das nicht nur draußen auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, sondern hier drinnen, unter euch, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Würde uns das nicht gut tun und uns voranbringen? Johannes erzählt seiner Gemeinde bestimmt nichts Neues. Er erinnert sie an Bekanntes. Und das tut er in einer angespannten Situation, nämlich nach einer Spaltung. Auch in der Gemeinde, an die Johannes schreibt, ging es um Streitereien über dogmatische Fragen, so wie bei der Kreuzestheologie bei mir und meinen Bekannten. Damals stritt man sich über die Gottessohnschaft Jesu, wie die zu verstehen ist. Das hat noch Jahrhunderte gebraucht, bis man da irgendwelche Kompromisse gefunden hat. Das hat da schon angefangen. Es gab eine Gruppe von Rechthabern, die sind gegangen. Gibt's immer mal wieder. Und Johannes hat dazu früher im Brief klare Worte gefunden. Aber er bleibt nicht bei diesem Streitthema stehen und sagt, so, jetzt haben wir das mal klar, so müssen wir das glauben und fertig. Er kommt zurück zu dem Fundament, auf dem wir alle stehen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Nirgendwo sonst findet sich in der Bibel dieser Gedanke so radikal formuliert. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Ganz einfach. Im Streit um Themen und Richtungen vergessen wir das schnell mal und werden lieblos. Es ist interessant, dass Johannes es ist, der sowas schreibt. In der kirchlichen Tradition wird Johannes mit einem der beiden Zebedäus-Söhne gleichgesetzt. Die hat Jesus Donnersöhne genannt. Wahrscheinlich, weil sie einmal gesagt haben, als ein Dorf der Samariter sie nicht hören wollte, sollen wir nicht Feuer vom Himmel regnen lassen. Nicht sehr liebevoll. Diese beiden Zebedäus-Söhne waren es auch, die sich die Plätze rechts und links neben Jesus in seinem Reich sichern wollten. Dieser eifernde Egomane ist zugleich in der kirchlichen Tradition der Jünger, den Jesus liebte. Der ist als einziger unter dem Kreuz noch da und Jesu Auftrag an ihn ist, sorge für meine Mutter, für Maria. Der Mann hat also in der Vorstellung der kirchlichen Tradition eine Entwicklung genommen, die beeindruckend ist. Er weiß, wie Lieblosigkeit geht und wohin sie führt. Damit ist er losgegangen, mit Lieblosigkeit. Das Beste für sich raushauen und wenn die anderen nicht spuren, draufschlagen. Und weil er das so gut kennt, ist er hier so klar. Seine radikale Aussage über das Kennen und Nichtkennen Gottes, das wirft einige Fragen auf. Was ist mit dem Muslim, der liebt, aber Jesus nicht kennt? Was ist mit dem Theologieprofessor, der alles über Gott weiß, aber seine Mitchristen für ihre Einfalt belächelt? Ich bin froh, dass ich darüber nicht urteilen muss. Aber es scheint wirklich so einfach zu sein, wie Johannes schreibt. Jesus sagt es selbst, das höchste Gebot, als er gefragt wird, ist Gott lieben und die Menschen wie sich selbst. Und er sagt auch, keine hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das wird wohl allgemein bekannt gewesen sein unter den Christen, an die Johannes schrieb. Jesus sagt nicht, keiner hat größere Liebe als der, der die Wahrheit mit Hauen und Stechen verteidigt. Man kann über alles Mögliche diese oder jene Meinung haben. Am Ende zählt, ob einer seine Geschwister liebt und in ihrer Gemeinschaft bleibt. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Es ist so einfach. Jesus war die Liebe Gottes in Person. Sie war unter uns und sie bleibt unter uns, obwohl Jesus nicht mehr da ist, wenn wir durch Jesus leben. Das heißt, wenn wir in seinem Geist leben, den er gesandt und ausgegossen hat. Wenn wir nach seinen Werten und Prinzipien leben, nach seinem moralischen Kompass, mit seinem Menschenbild, mit seinem Gottesbild, wenn wir in seiner Liebe leben. Johannes erinnert seine Leser daran, wer eigentlich das war, der zuerst geliebt hat. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühne für unsere Sünden. Johannes erzählt die Heilsgeschichte ultra kompakt. Gottes Liebe war zuallererst da. Die Sendung seines Sohnes war keine Notlösung für eine wider Erwarten in Sünde gefallene Menschheit. Die Sünde war eingepreist. Die Sendung des Sohnes ist Ausdruck der Liebe Gottes. Sie stellt die Gemeinschaft mit Gott wieder her. Und da ist dann auch wieder mein Triggerwort, Sühne. Schaut man genauer hin, dann sieht man, das Wort für Sühne, Hilasmos auf Griechisch, ist verwandt mit Hilasterion, dem Fachausdruck für die goldene Platte, die sich oberhalb der Bundeslade im Allerheiligsten befand. Dort konzentriert sich im priesterlichen Verständnis die Gegenwart Gottes auf dieser goldenen Platte. Von dort her redet Gott und dort ereignet sich Versöhnung. Von diesem Ort geht die Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen aus. Wenn Jesus mit diesem Wort bezeichnet wird, dann heißt das, Gott hat ihn gesandt, damit Gemeinschaft wiederhergestellt wird, Versöhnung geschieht, damit unsere Sünde nicht mehr zwischen uns und Gott steht. In Jesus redet Gott und versöhnt die Menschen mit sich. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt Sühne für unsere Sünden in Vers 10 mit Überwindung unserer Gottesferne. Das war genau die Mission Jesu. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Für Protestanten ist das ein schlimmer Satz. Verpflichtet, das klingt so nach müssen, Gesetzlichkeit. nicht nach Evangelium der Freiheit. Wörtlich steht da, wir sind schuldig, einander zu lieben. Wem wir das schuldig sind, steht da nicht. Sind wir das Gott schuldig? Sind wir das einander schuldig? Beides ergibt Sinn. Man kann das leicht in den falschen Hals kriegen. Das ist kein Richterspruch hier, als wären wir verurteilt, einander lieben zu müssen. Wie fürchterlich. Es ist eine Ermutigung, ein leuchtendes Beispiel zum Nachahmen. Gott hat uns in Jesus eine Liebe gezeigt, die rein und göttlich und selbstlos ist. Er hat seinen Sohn gesandt, der diese Liebe in Vollendung gelebt hat. Und wir können das im Neuen Testament nachlesen. Und er hat es gelebt bis in die bitterste Konsequenz hinein, dass er sich dafür hat schlagen, misshandeln und kreuzigen lassen. Wie wäre es, wenn diese Liebe uns ein inneres Vorbild wäre für unseren Umgang miteinander? So höre ich diese Worte. Ihr seid schuldig, einander zu lieben. Und dann kommt da noch ein Nachschlag, der hat es in sich. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir aber einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist unter uns zur Vollendung gekommen. Niemand hat Gott je geschaut. Was denn mit Adam im Paradies oder mit Abraham? Waren da nicht drei Männer bei ihm? Was ist mit Jakob? Der hat doch mit Gott gerungen am Fluss Jabbok. Oder mit Mose und den 70 Ältesten? Die haben vor Gott gegessen und ihn gesehen, heißt es da. Was ist mit Jesaja? Was ist mit Hesekiel? Sie alle sahen wohl in der Vorstellung des Johannes etwas von Gott. Seine Herrlichkeit, eine Erscheinungsform, aber niemand hat Gott in seiner Gesamtheit je geschaut. Das können wir gar nicht, das vertragen wir nicht. Ich finde das einen tollen Satz, muss ich sagen. Niemand hat Gott jemals geschaut, mich entlastet das irgendwie. Keiner muss sich Gedanken machen, ob er ein richtiger Christ ist, weil er keine himmlischen Erscheinungen hatte. Als ich so neu zum Glauben gekommen bin, habe ich immer so Geschichten gehört und regelrecht aufgesaugt von Leuten, was die alles erlebt haben mit Gott und gesehen und gehört und sonst wie haben. Habe ich nicht, bis heute nicht, habe Gott nicht gesehen. Ich habe auch keine Stimmen gehört. Ich kenne Gedankenbilder, ja, sowas. Ahnungen kenne ich auch, innere Impulse. Die können dann ganz schön täuschen. Vorsicht damit. Nicht jeder innere Impuls ist ein Heiliger. Auch Psychosen und Wahnvorstellungen erzeugen innere Impulse. Vorsicht. Wir sollen lernen, die Geister zu unterscheiden, schreibt der Apostel Paulus den Korinthern. Persönliche Gottesoffenbarungen sind immer Gnadenakte Gottes. Die sind vollkommen unverfügbar für uns und auch nicht produzierbar. Da können wir Lobpreislieder singen, so viel wir wollen und uns versenken und meditieren. Das können wir nicht machen. Wenn wir aber Gottes Liebe sicher erfahren wollen und sie erfahrbar machen wollen für andere, dann gibt es da einen Weg. Liebt einander. So funktioniert das, ganz einfach. Oder ist das einfach? Gott wird erfahrbar, wenn Jesu Jünger einander lieben. Das ist nicht nur ein schöner, frommer Gedanke, das ist wirklich so. Ich kann das bezeugen. Ich bin heute Christ, weil ich Menschen erlebt habe, Christen erlebt habe, die einander selbstlos geliebt haben. Und das kannte ich so nicht. Das hat mich regelrecht umgehauen. Ich habe vieles erfahren, was sie so glauben, dachte ich mir, naja, kann ich nichts mit anfangen. Aber dieser Umgang miteinander an einer bestimmten Stelle, ich will nicht sagen, dass alle Christen sich immer und überall so verhalten, schön wär's. Aber 1986 war für mich das Jahr, wo ich das mehrmals erlebt habe. Und das hat mich überzeugt. Wenn wir uns also Gedanken machen, was wir als nächstes tun wollen in der Gemeinde, welche Angebote wir brauchen oder welche wir nicht mehr brauchen, dann lasst uns doch zuerst über unsere Liebe zueinander nachdenken. Was brauchen wir, damit sie stärker wird? Gibt es da vielleicht alte Streitigkeiten, die bis heute nachwirken? Gibt es unausgesprochene Vorbehalte? Ordnen wir uns bestimmten geistlichen Fraktionen zu, wie die Korinther im ersten Korintherbrief? Suchen wir doch Wege zueinander und miteinander. Es gibt kein stärkeres Zeugnis für die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes in der Welt als Menschen, die diese Liebe in ihrem Miteinander fließen lassen. Wenn uns das gelingt, da die Stöpsel zu ziehen oder was, die Zugänge frei zu machen, dann werden wir ganz automatisch eine größere missionarische Strahlkraft entfalten, ohne dass wir irgendwelche Programme dafür bräuchten. Denn wo Menschen liebevoll miteinander umgehen, da kommen andere dazu. Denn danach sehnt sich jeder. Aber Vorsicht, es gibt auch eine toxische Version davon. Wir sollten alle davon absehen, jetzt unser süßlichstes Lächeln aufzusetzen und zu Schauspielern. Das habe ich auch schon erlebt, auch schon praktiziert, muss ich zu meiner Schande sagen. Darum geht es nicht. Agape ist kein Gefühl. Sie ist aufmerksames Hinschauen und beherztes Handeln, wenn es darauf ankommt. Schauen wir noch einmal auf den Samariter. Er ist für Jesus das Paradebeispiel des Liebenden. Er hat ein Reittier, er hat Öl und Wein und er hat etwas Geld dabei. Das setzt er ein. Er holt nichts von irgendwo anders. Er tut das Nötige, was er tun kann, und dann geht er seinen Weg weiter. Er wird nicht zum Betreuer und zum Mentor des Geretteten. Er gründet kein Werk für die Betreuung und Rettung von unter die Räuber gefallenen. Er redet nicht mal ein Wort mit dem Verletzten. Er will ihm nicht noch ein paar Weisheiten seines Samariterglaubens mitgeben. Er tut, was er kann und mehr nicht. So könnte es doch auch unter uns sein. Wir achten auf den Wegesrand. Das ist eigentlich alles. Und wir rechnen damit, dass uns da was begegnen könnte, das uns herausfordert. Vielleicht sehen wir dort jemanden, der gerade einsam ist oder eine Einladung oder einen Besuch vertragen könnte. Oder der nicht weiß, wie er am Sonntag in die Schillerstraße kommen soll. Eine, die etwas Schweres zu verarbeiten hat. Es braucht meistens keine großen Aktionen. Kleine Gesten, einmalige Hilfsangebote, vielleicht nur ein Lächeln und eine freundliche Ansprache drücken schon sehr viel Liebe aus. Achtsamkeit und Anteilnahme sind die Zauberwörter. Ich sehe davon viel unter uns. Aber sicher können wir noch besser werden. Deswegen schließe ich mit dem Aufruf, den Johannes an seine Gemeinde gegeben hat. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Amen.